Moin Leute und herzlich willkommen hier im Podcast von der OT-Blase. Bevor wir anfangen, ganz schnell, diese Folge wird selbstverständlich von Hartmann und Rübe präsentiert mit ihrem Fizzler. Dazu mehr in der Episode.
Einfach nur lecker.
Und heute kommen wir mit einer Folge, auf die wir fast anderthalb Jahre verzichten mussten, denn wir sprechen heute über echte Lab-Cons, auf der wir waren. Und zwar hatte Lukas hier das Vergnügen, auf der neuesten Con der Drachenhöhle zu sein.
Ganz neu, das ist nicht die neueste.
Ja, oder die machen so schnell Cons.
Ja, ja.
Die letzte Con.
Die vorletzte ist es mittlerweile.
What?
Die Jungs, also jetzt an diesem Wochenende ist nämlich gerade eine Con, wo Freunde von uns sind. Deswegen,
die Jungs haben Tempo drauf, das ist unglaublich. Der Vorstoß gegen die Finsternis war das. Und wir beide waren auch noch auf dem Tollgund, wo wir auch noch drüber reden werden. Deswegen, wir sind ganz heiß drauf, weil das ist wirklich was ganz Neues.
Ja, ey, was heißt das neu? Aber wir sind auf jeden Fall, kommen jetzt quasi wirklich aus einem Lab-Sommer.
Ungewohnt quasi.
Total, also nicht jetzt, wie man es vielleicht sonst kennt, auf Veranstaltungen mit 5000 Leuten, sondern ich glaube, so die größte Grenze waren jetzt 200.
Ungefähr,
dazu kamen nochmal ganz viele kleine Veranstaltungen mit so 10, 15 Leuten, so intern quasi. Genau. Aber also sind zwar Labs, aber vielleicht nicht so das, was man halt so normalerweise vor Corona kannte.
Genau, deswegen wollen wir ein bisschen darüber sprechen, nicht nur, weil das wieder altgewohntes, neu gewohntes Gebiet für uns ist und weil das mit Corona jetzt auch ein bisschen anders ist, sondern weil auch die beiden Cons ja quasi nicht unterschiedlicher sein konnten.
Ja.
Vorstoß gegen die Finsternis, sehr kampforientiert, wenn ich das gesehen habe.
Auf jeden Fall.
Und Tollgund eher so auf Ambiente-Spiel, Mystik-Spiel, Stadtsimulation ausgelegt.
Genau.
Ja. Und dementsprechend ist es auch sehr interessant, darüber zu reden. Wir fangen am besten mal mit der Drachenhöhle an, weil da warst du ja.
Ja, Drachenhöhle, eine Sache, das war nämlich wirklich bis zum Schluss, war das noch eine Sache, wo man nicht klar wusste, welche Corona-Regeln gelten, das war nämlich quasi der Beginn, ich habe dann der vierten Welle und da war ja noch nicht genau so klar, wie funktioniert das jetzt mit den ganzen Impfungen. Da gab es, glaube ich, so 50% Impfungen, glaube ich jedenfalls so.
Also die Conch fand unter 3G-Regeln statt.
Genau, unter 3G-Regeln, aber da war halt noch nicht ganz klar, ob wir quasi wieder in den Lockdown reingehen, größere Verschärfungen kriegen und wir waren gerade so unter einer Inzidenz, dass wir quasi so eine Con machen konnten, dass wir quasi, das ist noch halbwegs Con normalmäßig war. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ansonsten hätte man so Regeln gehabt, dass man nur 10er-Gruppen gehabt hätte. Man hätte dann irgendwie auch nur, glaube ich, weiß gar nicht, irgendwie 5 gegen 5, also 5 NSCs gegen 5 Spieler kämpfen lassen können oder so. Das wäre natürlich ein komplett anderes Erlebnis gewesen. Aber glücklicherweise hatten wir hatten wirklich Schweineglück und wir konnten dann wirklich quasi eine halbwegs normale Con mit Maske im Kampf und sowas, aber halbwegs normal.
Ja, ihr wart da mit euren Imperialen, ich meine, wie soll es auch
den guten Hochländern, genau,
mit den guten
Spaßcharakteren quasi.
Ihr werdet hier auch ab und zu ein paar Bilder eingeblendet sehen, natürlich, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt.
Mit Corona-Speck von mir, muss man auch sagen. Ich war echt erschrocken, nach 7 Monaten Lockdown ist mein Körper ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden.
Ich glaube, das ist etwas, mit dem alle zu kämpfen haben. Aber wie war denn so wirklich so das allererste Mal wieder auf einer halbwegs größeren Con?
Das Corona-Thema ganz kurz anzusprechen, was ich sehr, sehr krass fand. Und das, ich glaube, das ist auch einfach dieser Routine von der Drachenhöhle-Orga halt geschuldet, dass das sehr, sehr, sehr organisiert ablief. Auch dieses, weil jeder muss ja kontrolliert werden. Also jeder musste entweder einen ganz frischen Test oder glaube ich, vor Ort getestet. Wir wurden auf jeden Fall vor Ort getestet. Ich glaube, weil wir keinen Test gemacht haben vorher. Und das hat mega gut funktioniert. Und das war erstmal super klasse. Dann war das im Wagenfeld, also da, wo Bogenwald ist und dieses Nordmann-Dorf.
Der Name hat sich ja jetzt geändert.
Genau, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt.
Korrigiert uns in den Kommentaren.
Ja, auf jeden Fall, das Dorf übrigens hat sich krass nochmal entwickelt. Also da sind riesen Langhäuser aufgebaut worden. Also das ist wirklich, das wird auf jeden Fall irgendwann, wenn es fertig ist, mindestens genauso geil sein wie Bogenwald. Okay, ja, oder anders irgendwie.
Diese beiden Dörfer, Bogenwald und auch das Nordmanndorf steht auf jeden Fall auf unserer Liste, wenn es um einen richtig, richtig ausgedehnten Lab-Vlog geht. Also wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben, in dieser Gegend auf dem Gelände zu filmen, da werden wir ziemlich viel machen auf jeden Fall. Also, sobald ich die Bilder gesehen habe vom ersten Mal, dachte ich, Lab-Vlog.
Da. Ja, vielleicht sogar auf einer Drachenhöhle konnte. Ich glaube, die vielleicht, sind da öfters da. Auf jeden Fall, was ich super spannend fand und was mir halt von vornherein klar war, weil wir kennen ja auch die Jungs von der Drachenhöhle.
Genau, hier findet ihr die Folge mit denen, falls ihr mehr über die erfahren wollt.
Das Ganze ist wirklich ein sehr, sehr klassisches Lab. Wirklich gut gegen böse. Man hat quasi eine riesen NSC-Armee. Und da muss man auch nochmal sagen, dass ich richtig krass fand, man musste sogar einige NSCs zu den Spielern schicken, weil die NSCs zu viel waren. Das habe ich noch nie erlebt.
Das ist ein Luxusproblem.
Ja, ohne Scheiß. Ne? Also die haben wirklich einen, das ist glaube ich wirklich nochmal eine ganz eigene Community, die Drachenhöhle aufgebaut hat, mit NSCs, die unglaublich viel Bock haben zu kämpfen. Das fand ich halt wirklich so geil. Die übrigens auch gut kämpfen können. Was ich feststellen musste, bin ich persönlich, hatte das erste Mal so einen Bienenhänder und hatte wirklich gar keine Ahnung, wie ich damit kämpfen soll und wurde die ganze Zeit niedergeprügelt.
Ich meine, wir verfolgen ja mit den Imperialen immer das schöne Sterben für Sigma, das heißt, wir gehen so oder so.
Machen die aber auch, also die, das muss man sagen, also die NSCs sind jetzt nicht so, dass die lange stehen, die haben, wir haben auch einen, zum Beispiel von den NSCs haben wir eingecashed, der ist jetzt mit Teil der Gruppe.
Zu dem kommen wir dann später auf jeden Fall noch einmal, ja.
Und die haben wohl einfach auch so bestimmte Sätze, bestimmte Wörter, die quasi signalisieren, dass die Leute jetzt fallen sollen, damit es halt genau passend ist, dass der Spaß von den Spielern, also dass die NSCs nicht zu schwach sind, nicht zu stark irgendwie, damit also die Spieler
dirigiertes, halt Spaß haben. Dirigiertes Sterben sozusagen.
Genau. Ja. Und ansonsten hast du, wie lief das ab? Letztendlich, du hast halt wirklich ein Lager von Leuten. Wir haben vor dem, dieser Nordmannstadt haben wir gezeltet und das Geile war, du hattest halt wirklich so eine riesen Mauer. Und dahinter waren dann die NSCs. Das heißt, du hast die NSCs, sie haben dahinter direkt kampiert, aber du hattest quasi das Gefühl, wie dieser Wall, der quasi die Kelten vor den Römern irgendwie...
Ach, der Römerwall in Großbritannien, oder?
Ja, 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 lief hier auch irgendwie, aber wir sind einfach historisch... Die meisten werden wissen, was ich meine, und wahrscheinlich auch den Namen kennen. Auf jeden Fall hatte ich so den Eindruck quasi, du hast halt diesen Wall und dahinter sind dann quasi dieses Volk, was einen irgendwie angreift. Ja. Und dann hast du wirklich klassische NSC-Kämpfe, aber halt mit wirklich sehr vielen NSCs, die gut geschult sind. Und es war halt wirklich eine Sache, die habe ich wirklich seit bestimmt, weiß ich nicht, also ich glaube in der Form vielleicht dann auf dem großen, auf dem Conquest erlebt, aber auf einer kleinen Con tatsächlich in der Form überhaupt gar nicht mehr. Und das fand ich mega geil, weil du halt wirklich dieses, also nicht dieses Rumgesitze hast, sondern du wirst die ganze Zeit eigentlich gefordert, was zu machen. Dann gab es Treffen mit, wer wird irgendwie Anführer und so. Da gab es auch
typische Lager, DF-Style-Lager Führungswahl.
Genau.
Was mich interessieren würde, für die Drachenhöhle nicht kennen, die machen eigentlich nur Kampagnenspiele. Also die haben eine riesen Kampagne mit vielen Baronien laufen, die quasi ständig bespielt werden. Alle Cons sind in dieser Timeline quasi eingebaut und es laufen sogar Sachen zwischen den Cons ab mit verschiedenen Zeitungen oder Berichten und so etwas in der Richtung. Hat man davon was auf der Con gemerkt, dass das irgendwie Teil eines Großen ist oder fühlte sich das wie so etwas an, was einen Anfang und ein klares Ende hatte, wie so eine typische ich sag jetzt mal Wochenend-Con?
Nee, eigentlich, ich glaube, du hast ja, die schaffen es halt wirklich so einen guten Mittelweg zu finden. Einerseits haben die halt auch NSC-Gruppen oder GSC-Gruppen, die quasi bei den Spielern sind, die quasi dann auch sicherstellen, dass man vielleicht auch einfach wirklich in dieser Welt so ein bisschen Anker hat, die man natürlich ansprechen kann, die sich auch mit der Welt, wo die Spieler sich halt auch OT mit der Welt auskennen und einen dementsprechend reinholen können. Aber du hast im Grunde, hast du trotzdem einen abgeschlossenen Plot. Aber auf der anderen Seite natürlich dann aber so offen, dass du quasi dann weiterspielen kannst und dass du halt drinbleiben kannst. Ja. Und also für jeden, der jetzt irgendwie das mal ausprobieren will und dann irgendwie Angst hat, er würde irgendwie die Geschichte nicht zu verstehen, wie das zum Beispiel beim Conquest zum Beispiel so sein soll irgendwie.
Gut, dazu muss man sagen, dass die Geschichte vom Conquest es auch einen nicht einfach macht.
Also ich muss sagen, jetzt ist natürlich auch mal eine Frage von einem selber, wie tief gehst du in die Geschichte rein, wie viel Plot machst du mit und so, das ist einem ja natürlich selber überlassen, oder wie viel machst du Sozialspiel, was wir ja eigentlich eher so meistens verfolgen.
Das ist eher so unser Fokus meistens.
Ja, und das kannst du ja selber entscheiden und ich glaube, vor allen Dingen, du merkst, das ist eigentlich auch für Anfänger kein Problem und du hast ich finde, du hast da eigentlich für jeden was mit dabei. Du kannst da als erfahrener Spieler hingehen, du kannst da als Einsteiger hingehen, zum Beispiel den wir jetzt mit bei uns quasi auch, der bei uns jetzt mitspielt, in unserer Gruppe quasi, der hat glaube ich 2019 angefangen mit LARP, hat dann sehr viel NSC-Sachen gemacht.
Wir sind alt.
Aber das ist halt wirklich geil, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt wirklich gar keinen Punkt, wie ich jetzt irgendwie einsteige, kannst du zum Beispiel da Drachenhöhle NSC machen, vielleicht dann erstmal als Schlachten-NSC, kannst aber auch, ich glaube, das ist zum Beispiel auch nicht das Problem, mal sagen, ich habe mal Bock, zu den Spielern zu gehen, ich weiß nicht, wie das, ich glaube, bei den die meisten Sachen werden dir gestellt und dann kannst du sagen, okay, ich mache ein GSC bei den Spielern und spiel dann, du bist ja quasi Spieler, mehr oder weniger, du kannst dann ein bisschen reinfühlen und einfach dich ein bisschen ausprobieren.
Ich finde, das ist generell immer ein guter Tipp, gerade für Anfänger, dass man vielleicht erstmal mit solchen Sachen anfängt, wie einen NSC zu spielen oder einen GSC, wenn man jetzt nicht irgendwie Anschluss zu einer Gruppe hat, direkt als Spieler reinzugehen, weil der Vorteil ist, du bekommst quasi sehr unverbindlich einen sehr, sehr guten, schnellen Einblick zumindest von manchen Aspekten vom LARP, wie zum Beispiel vom Kämpfen.
Ja, das ist genau, also ich würde halt, eins muss man natürlich auch absolut sagen, wer Kampf-NSC macht, der wird nicht so viel Rollenspiel machen die schon, also muss man auch sagen, die haben schon internes Spiel und so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich kann es nicht beurteilen, aber man kämpft vor allen Dingen natürlich auch sehr, sehr viel.
Das hat sich auch sehr viel durch das Conquest etabliert zum Beispiel, dass NSC-Fraktionen sehr viel noch internes Spiel haben. Als wir bei den NSCs, und das war früh.
Also ja, 2013, glaube ich.
2013 oder so, da waren wir beim Untoten Fleisch einmal und die haben komplettes internes Spiel gehabt. So.
Ja.
Und das ist eigentlich auch etwas, was man so am Anfang gar nicht gedacht hat, weil man sieht immer nur diese Massen an NSC-Truppen da rummarschieren, denkt sich, die gehen, die marschieren aufs Feld, werden verkloppt, gehen vom Feld und machen sich einen netten. Aber in Wirklichkeit spielen die halt vollkommen noch normal ihren Kram weiter. Ja, klar. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, weil ich glaube, auf dem Drachenfest machen die das ja auch mit dem Kupfernen. Die Kupfernen ist ja auch so ein Halb-NSC-Fraktion.
Genau. Also das sind wohl, also ein, zwei Leute auf jeden Fall auch die Kupferne spielen, sind dann auch da zum Beispiel NSC. Genau. Und was ich persönlich geil finde für Einsteiger, ist halt, dass du nicht nur eine Con hast von der Drachenhöhle, die machen, ich glaube, wenn du...
Wie wir schon festgestellt haben, die haben eine Schlagzahl, das ist unglaublich.
Das heißt, du hast quasi, wenn du wirklich vielleicht auch niemanden hast, mit dem du irgendwie auf Con gehen, alleine einfach mal das ausprobieren willst, du hast ja quasi dann direkt eine Community, die regelmäßig spielt. Du kannst ja dann quasi erstmal da spielen und hast dann, wenn du auf alle Cons gehst, 8 Cons im Jahr, das ist ja immer noch ein richtiger Batzen, also muss man wirklich sagen. Also das finde ich, hat mich richtig fasziniert, finde es richtig geil, weil ich habe tatsächlich sowas noch, also auch in so einer Schlagzahl an Cons, noch keine Veranstaltung gesehen und vor allen Dingen mit einer Community, mit NSCs, die alle Bock haben, noch nicht gesehen. Also das ist bisher wirklich einzigartig, finde ich.
Das ist ja auch unglaublich schwer als Kampagnen, also als eine Orga, die nur Kampagnenspiele macht, aufrechtzuerhalten, weil Kampagnen mittlerweile, früher war ja Kampagnen der letzte Schrei einfach, hat mittlerweile immer so ein bisschen den Beigeschmack, zumindest wenn man es von außen sieht und hört, jetzt nicht unbedingt bei der Drachenhöhle, aber generell bei anderen, dass das immer so ein geschlossener Club ist von denselben 50 Leuten, die quasi immer ihren Kram durchziehen und Neulinge da wahrscheinlich eher schwerer reinfinden, weil das alles Althasen sind, die so ein bisschen Stammtisch-Style ihre Ämter da haben und da man nirgendwo reinkommt. Mhm. Aber bei der Drachenhöhle macht es zumindest den Eindruck, auch durch deren Jugendarbeit, die sie ja auch machen, dass da sehr viele frische Leute reinkommen, die auch dadurch dann in das Hobby relativ gut reinfinden. Was ich halt auch in Ordnung finde. Und gerade mit so einer Schlagzahl, da bleibt man am Ball so.
Ja. Also wie gesagt, es war einfach mal ein komplett eigenes Erlebnis für die Leute, die einfach Bock haben. Wir verlinken das unten mal, die Drachenhöhle. Ich habe eben noch geguckt, ich glaube noch eine Con findet statt dieses Jahr, vielleicht auch mehr.
Ja, genau.
Die sind auf jeden Fall, also ich schätze mal sogar mehr. Guckt auf jeden Fall mal auf deren Seite. Was, ja. Es gibt einen Veranstaltungskalender. Und wenn ihr Einsteiger seid, ich informiere mich mal, wen ihr da am besten ansprecht, wahrscheinlich, ob es da irgendwie eine Facebook-Gruppe gibt
oder so. Es gibt eine Facebook-Seite der Drachenhöhle, vielleicht kriegt man darüber dann Kontakt auch zu anderen Spielern.
Genau, ja. Also probiert es einfach mal aus, also wenn ihr selber noch LARP interessiert seid, noch gar nichts gemacht habt und Bock habt, vor allen Dingen auf Kämpfen, macht das auf jeden Fall, fragt die Leute an. Das ist vor allen Dingen, Wagenfeld ist relativ mittig in Deutschland. Das heißt, eigentlich egal, wo ihr herkommt, ihr werdet da nicht allzu lange fahren. Schon ein bisschen eventuell, aber die meisten eigentlich ganz gut passen.
Es ist machbar. Ja, Freunde, wie schon gerade eben gesagt, diese Folge wird präsentiert von Hartmann und Rübe und dem Fissler. Oder auch Prickler, wie wir ihn mittlerweile in der Fantasy-Szene wahrscheinlich ein bisschen nennen. Dieses wunderbare Getränk, dieser wunderbare Kräuterlikör ist unser Treibstoff, wenn es zum Beispiel um das Bullshit-Bingo geht.
Mhm.
Ja, und da benutzen wir einen wunderbaren Cocktail, der sich den Roleplayer nennt. Wir werden das Rezept, sobald es noch da ist, verlinken.
Sehr lecker auch.
Ja, wir machen bald unser eigenes Video noch dazu. Ja. Ja, wie gesagt, schaut ihn euch an. Ihr findet den Fissler auf snakeoil.shop. Das ist der Shop. Ihr kriegt das einmal in dieser großen handlichen Flasche oder in ein bisschen kleiner für den kleinen Durst zwischendurch. Und wir können es nur wärmstens empfehlen. Schaut es euch an, gönnt es euch. Es ist genial. Hey, an dieser Stelle möchten wir einem Zuschauer von uns mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, und zwar dem Tobi. Einige von euch werden sich sicher noch dran erinnern, das war vielleicht letztes Jahr oder so, da hat Lukas von einer Waffe gesprochen, die er auf dem Drachenfest gesehen hat. Er hat das Ganze immer als eine Straßenkämpferwaffe beschrieben und hat sich super damals geärgert, dass er diese Waffe nicht gekauft hat. Es ging sogar so weit, dass er einen Aufruf gestartet hat, ob jemand diese Waffe irgendwo jemals gesehen hat oder ihn vielleicht verkaufen könnte. Tobi hat uns dann kontaktiert und hat uns angeboten, diese Waffe nachzubauen, und zwar nach Lukas' Beschreibung. Das hat er dann auch getan, und es ist grandios geworden. Und nebenbei hat er sogar noch eine Waffe für mich gebaut. Eine nette kleine Spaltaxt für meinen imperialen Charakter, was mich sehr, sehr überrascht hat. Und ich kann auf jeden Fall attestieren, als jemand, der durch Zufall auf einem Videodreh die Originalwaffe gesehen hat, dass diese Nachbildung wirklich sehr, sehr nah am Original dran ist. Wir haben dann das Tollgund genutzt, um mal diese Waffen rauszuholen und notfalls an der Hand zu haben, was zum Glück nicht vonnöten war. Und deswegen wollten wir noch einmal ein Dankeschön an Tobi aussprechen für die unglaublich gute Arbeit, die er da geleistet hat. Wir werden in die Beschreibung sein Instagram-Handle reinhauen, falls ihr euch mehr von Tobi anschauen wollt. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Also nochmal vielen, vielen Dank für diese Waffen, Tobi. Die sind echt super geworden. Und ich gehe mal zurück zu entweder mir oder Lukas, je nachdem. Und dann nach der Con der Drachenhöhle kommen wir dann zum Tollgund. Wie gesagt, was halt auf dem völlig anderen Spektrum so ein bisschen der Fantasy-Lab sitzt.
Fall.
Ja, also vom Groben her, man kann es zusammenfassen mit einer Stadtsimulation kombiniert mit Märchenspiel und so ein bisschen auch so ein Schichtenspiel, also so ein Sozialschichtenspiel so ein bisschen.
Ja, genau, ja.
Und das war schon sehr lange angekündigt. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden sich sicher erinnern, dass wir vor sehr, sehr langem mal den Trailer vom Tollgund, das war tatsächlich von dem, wo wir jetzt drauf waren.
2019, glaube ich.
Genau,
oder so.
2019.
Also Ewigkeiten
her. Ja. Ewig. Und die haben zum Beispiel eine relativ einzigartige Philosophie. Die kommen mit der Tagline Helden aus der zweiten Reihe, was so ein bisschen beschreibt, dass die Leute, die dort spielen, alle Low-Power sind, keine Gerüsteten, keine super krass Bewaffneten, keine ultra coolen Badass-Helden, sondern wirklich so menschliche Leute, die vielleicht so ein bisschen zum Heldentum finden. Und generell, das System war folgendermaßen aufgebaut: Man spielt eine Stadt, das Tollgund. Tolgunde ist aufgebaut in viele verschiedene Viertel und man ist angeschlossen an einem Wald, in dem mystische Dinge passieren. Und jeder einzelne Teil der Stadt hat so ein bisschen seine eigene Dynamik gehabt. Und die mussten leider im Vorfeld sehr, sehr stark runter skalieren wegen Corona.
Sehr stark sogar.
Ja, am Anfang hieß also es, glaube ich, die erste Tagline war 1000 Helden aus der ersten Reihe. Also die waren sehr ambitioniert, was die Zahlen anging. Und am Ende wollten sie zuerst 500 noch machen und dann mussten sie auf 200 runter. Und ja, das hat man auf jeden Fall auch gemerkt. Das hat stattgefunden auf dem Pfadfinderzentrum in Immenhausen. Also sehr, sehr auch zentral gelegen. Wir sind zum Beispiel am Quast vorbeigefahren, kurz bevor wir da hingekommen sind.
Da, wo das Rachenfest stattfindet.
Ein richtig cooles Gelände, richtig, richtig gut aufgebaut. Also da haben sich die Pfadfinder da unten auf jeden Fall was gegönnt.
Alter, wirklich pornös. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte selten so gute Duschen und Toiletten auf so einer Con.
Also wirklich, also unglaublich gut. Das Coole an dieser Con war auf jeden Fall, dass wir super viele Leute kannten, die alle in unterschiedlichsten Ecken dieser Stadt gehaust haben. Wir kannten Leute aus den tiefsten Slums, die Obdachlose gespielt haben. Der gute Marcel, den kennt ihr hundertprozentig schon aus anderen Folgen, die wir hier hatten. Zusammen auch mit dem Neuzugang, dem Marc, der uns netterweise auch gefahren hat.
Wirklich. Vielen, vielen Dank dafür.
Genau, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein absoluter Ehrenmove. Wir haben auch ein paar Aufnahmen vom Tolgund gemacht. Leider hat die Orga von Anfang an gesagt, dass sie keine Kameras während des Spiels haben wollte. Deswegen haben wir hier ein paar versteckte Aufnahmen hier und da mit einer Actioncam gemacht. Die seht ihr dann auch hier. Ich glaube, ich habe sogar Marc irgendwo im Vorbeigehen mal aufgenommen. Vielleicht zeige ich den, wenn das funktioniert. Ansonsten, ja, wir hatten Leute bei uns direkt nebenan. Wir hatten Leute in der Unterstadt. Wir waren selber mit einer Taverne, mit unseren wunderbaren Leuten aus dem Imperiumslager, mit der Hälfte von Hartmann und Rübe natürlich da.
Ja, und wir haben natürlich auch den Fissler in Form unter dem Namen Prickler an den Mann gebracht.
Genau, das war so einer unserer Hauptexporte sozusagen. Und das war wirklich ein sehr interessanter Aspekt, weil normalerweise spielen wir ja immer sehr stark zusammen, haben immer sehr große Gruppenspielgeschichten und dieses Mal war es wirklich so, dass wir relativ getrennt voneinander und dann ab und zu mal miteinander gespielt haben, mal mehr und mal weniger. Und so von Anfang an war ich habe ich gedacht, da sind ein paar sehr coole Ansätze, extrem viel Potenzial, gerade was so die Unterstadt angeht, die nur mit verschiedenen Gängen erreichbar ist, wo man durchgeführt werden musste.
Wie ein alter Dungeon, das kennen vielleicht Leute auch zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Conquest zum Beispiel heutzutage noch existiert, könnte sein, war lange nicht mehr da.
Ja.
Aber wie war früher, hat man wirklich einfach so Dungeons gebaut, das war damals, also auf dem Conquest
mit Plastikplanen,
diesmal aber mit Jotenplanen, mit so schwarzen.
Ach, das war ein Jotenplan.
Also großenteils, viel an Tüchern und so. Und das war in der Nacht, ich war nachts das erste Mal da.
Ja.
Und das war hammergeil.
Ja, das war cool.
Hammergeil. Du kommst eigentlich nur in die Unterstadt, also in die Slums, indem du geführt wirst von bestimmten Leuten, die sich auskennen. Und ansonsten wirst du von Obdachlosen und Ratten irgendwie gegriffen und eventuell schwer verletzt oder ausgeraubt oder was auch immer. Oder vielleicht umgebracht, kann ja auch sein. Und das ist wirklich, war eine Hammerstimmung. Wirklich, war buff auch.
Ich war wirklich, total, also ich fand das erste Mal, als wir da durchgeführt wurden, da haben wir anscheinend auch gegen die Regeln verstoßen, weil wir zu viele waren. Und jeder, der an uns vorbeigekommen ist, hat unserem Führer, das war einer der Einsacker, der Boss von den Einsackern, der wird wissen,
wer das ist. So eine Gangster-Gruppe.
Genau, so eine Gangs of New York-Style-Gruppe, die auch auf dem Conquest in Tross bekannt ist. Wo haben die dann alle zugeflüstert, das sind so viele, du verstößt gegen Regeln. Und man hatte schon fast so ein bisschen Panik, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis man irgendwie...
Bis man
eingekascht wird, weil man gegen irgendwelche elementaren Regeln der seiner Umgebung verstoßen hat.
Genau,
also richtig cool. Das fand ich persönlich ist auch einer der stärksten Aspekte der Con gewesen, die ich mitbekommen habe. Die Sache ist, wir waren da mit einer Taverne oben auf der Stadt, also quasi die Oberstadt.
Genau.
Eigentlich
die besser betuchten leben.
Genau, quasi. Die besser betuchten. Ja. Und wir waren da die zweite Taverne. Es gab da noch eine andere, die ein bisschen zentraler saß. Und ich persönlich habe schon sehr stark gemerkt, dass das Runterskalieren vielleicht so ein klein bisschen da das Spiel ein bisschen zu sehr auseinandergezogen hat. Weil es ist ja normalerweise so, eine Taverne, das kennen wir ja aus unserem Imperiumslagerleben, eine Taverne wird sehr schnell zum Sozialbrennpunkt von wo auch immer eine Taverne steht.
Ja, ja.
Und bei uns hatten wir zum Beispiel das Problem, dass wir relativ wenig davon abbekamen, weil sehr viele Leute unten in die Taverne gingen. Und weil so wenige Leute da waren auf so einem weit zusammen auseinandergezogenen Gelände, kam es nicht zu so einer krassen Spieldichte, kam es mir vor. Also das Spiel von Individuum zu Individuum war super. Also absolut Top-Qualität, was so die Spiele angeht und das Spiel generell und das Flair und allem. Aber dadurch, dass es halt wirklich so wenige waren, weniger als gedacht, hatte ich das Gefühl, okay, das schadet vielleicht dem Konzept ein klein bisschen.
Und die Unterstadt hat das meiner Meinung nach wirklich tatsächlich dann besser umgesetzt. Ja. Du hattest nämlich quasi verschiedene Lager, die mit diesem Tunnelsystem zu erreichen waren, wie so ein klassischer Dungeon tatsächlich. Und die hatten quasi einen Platz mit verschiedenen Gewerken. Da war ein Schmied, da war die Taverne. Und das Ganze war aber nicht besonders groß. Also das waren dann vielleicht irgendwie 100 Quadratmeter oder so.
Man war quasi gezwungen, in diese Bereiche zu gehen, wenn man irgendwas ans Spiel haben wollte.
Genau. Und da hat sich aber das Spiel dann gesammelt. Und wir waren dann abends mal da. Und das war eine Hammerstimmung. Du hattest sehr, sehr viel Spiel, sehr enges Spiel mit den Leuten. Die Leute waren halt wirklich alle halt beisammen. Und dadurch hattest du dann einfach auch wirklich die ganzen Berührungspunkte, die ich halt besonders interessant finde. Irgendwie. Und das war wirklich richtig geil gelöst. Das heißt, du kommst, also diese Erfahrung, du kommst halt aus der Oberstadt, gehst durch diese dunklen Gänge, wirst du wieder durchgeführt, hast Angst, dass du vielleicht eingecasht wirst oder abgestochen wirst oder was auch immer. Und auf einmal kommst du in einen Brennpunkt rein, wo 60 oder wahrscheinlich nur 40, 50 Leute sind, aber auf so engem Raum, oder vielleicht auch nur 30, aber genug Leute auf engem Raum, natürlich. Ne? Oben offen. Also,
es war relativ gut, aber es war relativ gut abgedichtet von der Sicht. So.
Genau, gut abgedichtet und du hast wirklich das Gefühl, wow, wo bin ich jetzt hier gerade gelandet? Mega geil.
Ja, vor allem.
Und das war wirklich, da war ich auch sehr oft da.
Ja, du warst auf jeden Fall relativ oft unten. Ich war mehr oben in der Hoffnung, dass vielleicht das Tavernenspiel oder dieser soziale Aspekt des Tavernenspiels vielleicht noch ein bisschen Fahrt aufnimmt während der Con. Ist leider nicht passiert, aber was ich halt auch cool fand mit der Unterstadt ist, dass es diesen Kontrast gab. So nach dem Motto, du hast oben die Oberstadt, die ist gut betucht, du bist da ziemlich sicher, aber es passiert nachts nicht sehr viel. Es ist relativ gediegen. Die Leute sitzen in der Taverne, haben ein bisschen, singen klein ein bisschen und sind nett beisammen. Dann gehst du runter in diese in die Unterstadt, wo es gefährlich ist, wo du das Gefühl hast, du als Oberstädter bist quasi so ein bisschen freiwillig, aber du kommst dann in so eine super ausgelassene Stimmung rein, wo die Leute dann wesentlich freier wirken als jetzt oben in der Oberstadt, genau, wo sie alle vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, wie sie nach außen hin sich geben.
Also du bist quasi freier, dafür ist es einfach gefährlicher.
Genau.
Ich glaub, das ist so. Wobei das natürlich auch unterschiedlich ist. Du hast halt verschiedene Rotten und eine zum Beispiel war die Schwesternschaft. Die hatte so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, das waren so die, ich weiß nicht, ob das vorher abgesprochen war, aber das waren quasi eher so die wirklich das Sagen hatten.
Sie wirkten auch als die mächtigsten dort, also von ihrem Auftreten. Das war so ein bisschen hexenmäßig, so ein bisschen verschworene Schwesternschaft und davor hatte man dann automatisch schon Respekt.
Genau, also das war krass, weil wenn die auch nach oben kommen, du weißt halt, du solltest denen nicht irgendwie ins Gesicht gucken und so. Lustigerweise gab es dann wirklich irgendwie zig Leute, die glaube ich, mit denen irgendwie eine Verbindung hatten, dass irgendwie jemand mit denen irgendwie verheiratet ist oder verliebt oder was auch immer.
Es gab sehr viele Verbindungen nach den Schwestern unten.
Also ich hatte mir ja selber einen Plot ausgedacht, dass ich irgendwie Hinweise dazu hatte, dass ich eine Verlobte hatte, bevor ich die aber vergessen hatte. Und dachte, das wäre ja bei der Schwesternschaft. Dann habe ich aber festgestellt, da gibt es schon andere, die dieselbe Sache hatten und schon vorher irgendwie abgesprochen hatten. Dachte ich, komm, ich lasse es mal sein. Und wenn die immer, es ist einfach zu viel Generve.
Das wäre einfach lustig mit unseren Zeltnachbarn. Die wir auch über zwei Ecken kannten. Das war sehr, sehr unterhaltsam.
Auf jeden Fall hattest du dann noch andere, dann hattest du halt die Einsacker, mit denen ich tatsächlich dann sehr, sehr viel Spiel hatte. Ja,
mit denen hatten wir generell viel Spiel, weil das war einer der wenigen Gangs, die quasi flüssig und problemlos von oben nach unten gehen konnten. Selbst schon als die Stadt noch abgeriegelt war, waren so die, weil die sind am sozialverträglichsten. Das sind zwar klar Gangster, sieht man, aber Die sind nicht so extrem dreckig wie die Obdachlosen und sind nicht so extrem fein wie die oben. So das waren quasi die perfekten Daywalker für diese Stadt. So.
Und wir hatten natürlich auch, komme ich gleich noch zu, sehr, sehr viel Spiel. Ansonsten hattest du die Ratten, die waren dafür da, quasi diesen Weg, also dieses Tunnelsystem unsicher zu machen, Leute einzukaschen. Dann hattest du Rottenlose, die quasi unsere Freunde waren, die Obdachlosen, die dann halt, glaube ich, mehr oder weniger dasselbe gemacht haben und halt rumgelungert haben. Die waren auch sehr viel bei uns oben und mussten wir dann immer gucken, wie wir mit denen umgehen, dass sie halt nicht unsere eigentlich nicht vorhandene Kundschaft vergraut oder die wenigen Leute, die da waren. Das fand ich auch mega geil. Ansonsten hattest du halt so kleine Gruppen, mit denen wir aber nicht so viel Spiel hatten.
Genau.
Aber insgesamt sehr, sehr cool. Mein absolutes Highlight war tatsächlich, dass einer von den Einsackern, der Anführer der Einsacker, quasi sich in unsere Cousine oder Schwester verliebt hat. Und ich dann meinte, ja, dann machen wir doch eine Verlobung draus. Und dann gab es eine Verlobungsfeier, dann gab es einen Junggesellenabschied, dann gab es eine Hochzeit. Also
natürlich mit einem Mord, weil wenn niemand auf einer Hochzeit abgestochen wird, dann war es keine Hochzeit.
Ja, genau, also mit versuchten Mord, der hat überlebt. Aber,
okay, gut, versuchten Mord. Ja.
Aber wirklich, das hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, weil du dann wirklich, also ich persönlich mag halt am liebsten so dieses soziale GZSZ-Lab. Das macht mir einfach sehr großen Spaß. Wir hatten halt die Nacht davor, waren wir bei einer Kartenlegerin, mussten herausfinden, ob die Schwester, die jetzt verheiratet wurde, ob der Mann abgehauen ist oder gestorben ist. Wir haben herausgefunden, er ist gestorben. Und
nur, damit ihr das versteht, alle Leute, die schon fest in der Stadt wohnten, laut Plot, hatten eine Amnesie und konnten sich an nichts mehr erinnern, mehreren Wochen passiert ist. Deswegen gab es halt diese ganzen, all die Leute, die gemutmaßt haben, was sie in ihrem früheren Leben waren und gemacht haben und so weiter und so fort.
Und viele waren tatsächlich dann auch aus diesem Universum, wie zum Beispiel, wir waren dann quasi eine bunte Familie, die schon seit Generationen halt in diesem Dorf oder dieser Stadt Tolgund halt lebt.
Genau.
Und was nämlich auch wichtig war oder was wichtig ist bei diesem Konzept, ist halt dieses Mystische. Und da war nämlich zum Beispiel auch eine Sache, wo man das halt direkt morgens, am ersten Morgen gemerkt hat. Wir wollten halt Kaffee holen gehen und da gibt es dann so eine Rösterei, wo die wirklich super liebevoll gemacht ist. Und um einen Kaffee zu bekommen, muss man immer eine Geschichte erzählen.
Ja, eine Geschichte erzählen oder noch ein paar andere Sachen. Aber die Geschichte haben wir am meisten in Anspruch genommen, einfach weil das ist unser Ding, da passt das gut bei uns rein. Das fand ich persönlich auch ziemlich cool. Bei mir war es wirklich so, ich hatte als jemand, der sehr gerne so diese Tavernendynamiken mag, habe ich gehofft, dass wir davon relativ viel bekommen, weil, wie schon gesagt, eine Taverne ist gerne so der soziale Brennpunkt. Als das dann nicht kam, hatte ich dann ab und zu so mal ein paar Durchhänge. Das gab mir zwar Gelegenheit, so ein bisschen zu gucken, was könnte ich sonst noch machen. Aber größtenteils einfach, weil das auch meine erste größere Con war, habe ich das erstmal laufen lassen auf gut Deutsch.
Ja.
Und habe mir auch selber so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, woran kann das jetzt liegen, so wirklich in den Durchhängermomenten? Und ich glaube, einfach nur, das soll jetzt keine Kritik sein, das sind einfach nur meine Vermutungen, ich glaube, dass einfach zu viele Konzepte auf einmal auf dieser Con waren, um die mit allen Spielern auszufüllen. Weil es gab ja noch etwas, was wir zum Beispiel beide nicht so sehr in Anspruch genommen haben. Es gab den Wald. Der Wald sollte eine Zone sein, wo super viel mystische Sachen passieren, wo man sich nur mit einer, wo man sich nur zu zweit, nur mit einer Laterne reinbewegen kann nachts. Und wenn die Laterne ausgeht, dann kann man sich nicht weiter bewegen. Man muss sie neu anzünden, weitermachen. Und sehr schnell durch diese ganze Stadtdynamik wurde sehr schnell kommuniziert, der Wald ist eine Todeszone. So, mich kriegen keine 10 Pferde in den Wald und so weiter und so fort.
Ja, das stimmt.
Und man ist dann immer so ein bisschen im Zwiespalt, wenn man einen völlig normalen Charakter spielt, einen Helden aus der zweiten Reihe, der quasi so etwas wie einen Selbsterhaltungstrieb hat.
Ja, das stimmt.
Als einfacher Wirt in einer Stadt fragt man sich, gehe ich jetzt in diesen Wald, von
warum
dem
alle eigentlich
Leute sagen, dass ich jetzt da sterben werde? Ich persönlich fand das ein bisschen schade, aber mir fehlten auch wirklich die Motivation dazu. Also wirklich, ich dachte mir so, ja, wenn sich eine coole Gelegenheit aufzeigt, dann gehe ich in den Wald, klar. Aber ständig, wenn Leute über den Wald geredet haben, hieß es, ja, da sitzen irgendwelche Viecher, die dich zerlegen.
Ja, oder, ja, oder so aus dem Albtraum quasi, ein echter Albtraum.
Irgendein den du Clown macht in Mitternacht ein Schauspiel im
Wald. Ja, okay, Wald, gehen wir hin. Ja, klar.
Was kann schon schief gehen?
Warum? Der hat halt keine Lust, in die Stadt zu gehen. Warum ist er im Wald? Klar.
Klar, in Mitternacht. Mitten in der Nacht. Kommt kein Problem. Ich glaube, dass das halt der Wald, die Unterstadt, die Oberstadt, die gesamten Dynamiken dazwischen und nochmal extra Oberplot, weil es gab nochmal Plot darüber, dass das, glaube ich, ein klein bisschen zu viel war für die geringe Spieleranzahl.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit 500 Spielern locker funktioniert.
Ja.
Weil da gibt es genug Leute, die sich für den einen Plot auf den einen Plot konzentrieren, genug Leute, die einfach nur rausgehen und ein bisschen was trinken wollen, genug Leute, die mit der Unterstadt zusammenarbeiten. Aber so war das alles sehr auseinandergezogen.
Ja, also mir jetzt auch ein bisschen, also sag mal, ich konnte ein bisschen mehr rausholen, weil ich halt mobil war, weil wir haben halt so intern ein bisschen abgesprochen, durfte halt ein bisschen rumlaufen und so. Und dadurch hatte ich halt noch die Möglichkeit, dieses GZSZ-Spiel zu machen. Das ist halt auch. Ich würde mal sagen, das ist halt auch eher das, also dieses Mystische, dieses Märchenhafte, was man halt gut machen kann, was man erleben kann, aber auch dieses, sagen wir mal, eher gemäßigte Charakter- und Sozialspiel, wo es halt nicht um ganz, ganz große Dinge geht, sondern halt wirklich eher um die kleinen Probleme des Lebens und was aber auch genauso viel Spaß macht. Meiner Meinung nach. Aber da musst du aber erstmal reinfinden. Du musst ja erstmal Verhältnisse, Beziehungen zu anderen Gruppen und zu Leuten aufbauen. Und das braucht halt auch ein bisschen Zeit, finde ich.
Total. Und man ist ja halt auch mit so ein bisschen daran gebunden, was das eigene Konzept ist. Weil wir haben ja, also zusätzlich zum Overall-Plot, haben wir auch noch Plot bekommen als Taverne. Es hieß auf einmal, dass wir dass wir extrem horrend verschuldet wären bei der Krone und wir könnten das nie im Leben bezahlen. Wir hätten es nie im Leben bezahlen können. Wir hätten Gläubiger finden müssen und so weiter. Und das wurde am Ende dann einfach so dermaßen viel verschiedenen Kram, dass man auch selber gesagt hat, okay, was ist jetzt realistisch, dass ich als Betreiber eines Geschäfts einfach mal durch die Gegend renne und einfach alles andere mache, als mein Geschäft zu betreiben. Oder versuchen diese horrenden Schulden irgendwie abzuarbeiten, die ja auch nicht funktioniert
also
haben.
Also sagen wir mal so, ich glaube, da hätte es eine Lösung gegeben. Ich glaube, es werden Plots werden ja nicht reingeworfen und da gibt es keine Lösung. Also das ist halt die Sache.
Wir haben am Ende eine Lösung gefunden.
Ja, gut,
wir haben am Ende gesagt, wir gehen in die Unterstadt, weil wir gehen pleite. Und wie stiehlt man sich am besten aus irgendwelchen Schulden raus? Man rennt weg.
Ich meine, das ist eigentlich bei allen Konsolen. Letztendlich, du hast ein Plotangebot, das wird von der Orga reingeworfen. Dann hast du halt verschiedene Verstrickungen, die vielleicht durch Workshops und sowas gemacht werden. Oder wie wir es eigentlich, oder wie ich es persönlich eigentlich meistens mache, du baust dir eigentlich deinen eigenen Plot.
Ja.
Das ist natürlich auch mittlerweile so der Trend, wenn du dir mal so Cons anguckst, wie zum Beispiel das Heerlager. Oder wie Grenzwacht.
Ja, ich glaube,
diese großen Ambiente-Sachen. Oder zum Beispiel auch das Epic Empires.
Ja, das ist der Grund. Das hat sich bei uns so etabliert, einfach weil wir auf so viele Großcons gehen, die halt so Sandbox-mäßig sind. Und wir uns einfach unseren eigenen Kram machen, weil es einfach keinen Plot gibt, der uns generell zugeschneidert ist. Deswegen sagen wir immer, wir machen jetzt dieses Mal das und das. So.
Das finde ich, also ich zum Beispiel, ich habe mir auch, ich überlege mir halt, wenn ich weiß, okay, ich habe die Kapazitäten dazu und dann überlege ich mir halt selber Idee, also Plots für mich selber oder Ziele. Zum Beispiel, ich hatte jetzt irgendwie einmal das Ziel, das war dann, ich möchte meine Verlobte wiederfinden, die ich vergessen habe. Und das ist einfach ein Ziel. So, und dann war dann mein zweites, wollte halt den Typen, der jetzt meine Schwester heiratet, dass der eine tolle Hochzeit kriegt und einen Junggesellenabschied und so. Und so baust du dir deinen eigenen Plot darin. Bin ich aber auch eher gewöhnt mittlerweile.
Ja.
Und ganz viel ergibt sich ja auch.
Genau,
also das ist ja auch einfach, ganz viele Sachen ergeben sich aus Zufällen. Und dann kann man sagen, okay, ich nehme diese Ereignisse jetzt super ernst und mache daraus einen Plot für mich. Oder auch, und das ist dann halt ein Geben und Nehmen und dann guckst du halt, was sich daraus entwickelt irgendwie.
Ja,
und
das war halt gut
funktioniert, meiner Meinung nach.
Ja, ich meine, das funktioniert auch gut. Ich habe das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach nicht gemacht, einfach weil, wie gesagt, erste Con nach so langer Zeit, ich habe erstmal Ich habe erstmal wirklich einfach nur es kommen lassen und habe mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt an den Plot komme. Von daher, ich persönlich habe das jetzt auch nicht super schlimm gefunden. So, es war eine entspannte Zeit und das ist ja auch irgendwie toll, weil dann ist es auch mal so ein bisschen urlaubsmäßig.
Ja.
Und ich sehe auf jeden Fall in dem Konzept, Holgun, super viel Potenzial. Mit mehr Spielern kann das auf jeden Fall echt eine runde Sache werden mit diesen Dynamiken, die durchaus schon so ein bisschen angedeutet wurden im ersten Event. Von daher, wenn ihr auf so eine Art Spiel steht, also auf dieses Sozialspiel, Sozialschichtenspiel, Mystik, Ambiente, dann schaut euch auf jeden Fall mal Tollgund das nächste Mal an. Die werden wahrscheinlich jetzt, also es gibt noch keine Ankündigung, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass nächstes Jahr das nächste kommt. Und
mit mehr Leuten wahrscheinlich. Wobei, da bin ich mal wirklich gespannt.
Das wird interessant,
muss ich sagen, weil du hast natürlich auch verschiedene Arten von Spielern und dann ist halt die Frage, wie harmoniert es jetzt auf dem Tollgrund gab es auch nachhinein so ein paar Probleme, glaube ich, was so teilweise so ein bisschen auch Spielphilosophie angeht und so. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn du jetzt das hochskalierst auf 500 Leute, auf 700 Leute,
das ist eine neue
wird es dann, sehr, sehr knifflig. Gerade auf dem Epic, da merkt man ja auch zum Beispiel, du hast, das ist halt LARP für Erwachsene, daran, aber wie das interpretiert wird, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Lager zu Lager. Bei uns zum Beispiel sind wir beim Imperiumslager selber, läuft das ganz gut. Da sind wir aber auch nur 130 Leute.
Ja.
Und da kannst du, glaube ich, auch so eine Spielphilosophie relativ gut irgendwie kommunizieren. Selbst da gibt es natürlich unterschiedliche Spielansätze. Aber ich kann mir vorstellen, dass vor allen Dingen die Leute auch gar nicht dran gewöhnt sind, mal dieses Low-Power-Spiel zu machen. Und weil, glaube ich, so das große Credo ist, glaube ich, dann oft ein anderes. Dann
ich meine, gerade deswegen ist das ja auch sehr interessant, um sich so ein bisschen näher an diese Spielphilosophie ranzubringen. Und natürlich, für die Orga wird das eine neue Herausforderung sein. Je mehr Spieler man auf einem Event sich holt, umso mehr unterscheiden sich die Spielphilosophien. Und es wird wahrscheinlich eine Herausforderung sein für die Orga, da den Mittelweg zu finden. Weil man kann mit dem Holzhammer daherkommen und sagen, es wird nur diese Philosophie gespielt, ansonsten seid ihr weg. Das kann man machen, das funktioniert aber auch nur limitiert. Man muss schon hingehen und sagen, okay, wir versuchen, das Setting so zu gestalten, dass auch relativ unterschiedliche Philosophien ihren Platz bekommen, ohne dass es da irgendwie zu einer zum größeren Konflikt der Interessen und der Spielweisen
kommt. Und zum Beispiel nämlich eine Sache, das ist nämlich auch zum Beispiel das Thema Commitment der Spieler.
Ja.
Weil du hast, es gibt glaube ich einen eigenen YouTube-Channel mit verschiedenen Märchen, die vorgelesen werden, dann sehr, sehr viel Texte auf der Seite und so weiter, sehr viel Lore. Und die Sache ist aber, du kannst nicht davon ausgehen, es wird niemals passieren, niemals, dass sich alle Spieler diesen ganzen Kram angucken. Es gibt Leute, die haben ein hohes Commitment, die haben richtig viel Bock, ist das deren Lieblingswelt, deren Lieblingscon und so weiter. Und du hast aber, das ist immer ein Spektrum, du wirst auf der anderen Seite Leute haben, die sich gar nicht damit auseinandersetzen und du wirst dann wie so eine so Glockenform, wirst in der Mitte haben, wahrscheinlich Leute, die sich ein paar Sachen mal durchgelesen haben. Aber du wirst es nicht schaffen, es sei denn, du vielleicht nach ein paar Jahren oder so, bei so einer hohen Spielerschaft, dass alle Leute da mit dabei sind und das musst du, glaube ich, auch als Orga mit einrechnen und damit musst du halt einfach planen. Das wirst du nicht schaffen ansonsten. Das ist wie bei allen Dingen ist
das halt einfach so. Ja, aber wie gesagt, das sind halt die Herausforderungen, die Orgas halt generell haben. Ich meine, ich persönlich glaube schon, dass das Event sich auf jeden Fall machen wird.
Ja.
Weil Kombination ist einzigartig genug, gerade was so was die Unterstadt angeht, was der Wald angeht, dass das auf jeden Fall definitiv ein Erfolg wird. Also das sehe ich ganz klar so.
Ja,
und das war auch ehrlich gesagt, deswegen finde ich es jetzt auch selber nicht so schlimm, dass es da jetzt Durchhänger spielmäßig bei mir gab, einfach weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich alles ganz cool hier. So, das war, es war ja nur zu wenig Spieler da. So, ich habe gemerkt, das sind coole Rahmenbedingungen, kann mega cool werden. Und wir werden mal gucken, ob wir da nächstes Jahr hingehen, weil das Problem ist, das ist etwas, was die, was LAPA über nächstes Jahr alle so ein bisschen zur Verzweiflung bringen wird. Die Termine oder die Termine, die jetzt aufkommen werden im Sommer, werden die Hölle. Ja, also die ganzen ganzen Großkonz sind super nah beieinander. Also ich glaube, was war das? Drachenfest und
Conquest, dann gibt es 2 Wochen ungefähr Pause.
Ungefähr,
dann
ja.
Dann haben wir Epic, Fallen und Tolgund.
Ja, stimmt, der Termin von Tolgund war nach Fallen.
Ja, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob genau die richtige Reihenfolge ist, ja, aber ungefähr so. Und das wird, das muss ich auch sagen, finde ich,
wow.
Also da, ich fand es immer geil, dass zum Beispiel das Fallen im Frühjahr war, weil da hast du einfach auch eine andere, für mich jetzt zum Beispiel Winter eher Endzeit und dann hast du beim Frühjahr hast du quasi den Höhepunkt der Endzeit Saison ist dann das Fallen. Jetzt wird das auch in den Sommer reingepackt. Das dann hast du Tolgund, so wird auch noch mit reingepackt. Und
du musst dir ja vorstellen, das Drachenfest ist dann nochmal länger. Das Drachenfest macht ja 7 Tage dieses Mal, also weil sie da letztes Mal nicht ihr Jubiläum feiern konnten. Das wird brummen und ich...
Ja, man muss halt auch gucken, was man dann tatsächlich da mitnimmt am Ende.
Genau. Also es kann vielleicht sein, dass zeitlich gesehen wir das Tolgund nächstes Mal nicht mitnehmen können. Das wird sich zeigen, weil ich will erst gar nicht an diese Urlaubsplanung denken.
Ja, also liebe LARP-Orgas, Call out an euch, bitte verteilt eure Termine anders. Ja. Das wäre wirklich richtig geil.
Genau, das wäre cool. Auf jeden Fall.
Ja, aber das richtig, sind richtig fünf Großcons mehr oder weniger quasi in kürzester Zeit, ist wirklich ein bisschen viel.
Das ist ja, also das ist vielleicht ein bisschen viel.
Ja.
Aber wie dem auch sei, das waren jetzt unsere Eindrücke von den 2 größeren Cons, die wir jetzt glücklicherweise besuchen konnten. Zum Glück, 3G etabliert sich immer mehr als das System, was funktioniert und was auch gut gemacht sinnig ist.
Ja.
Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wir bald öfters auf Cons gehen und dann auch endlich wieder die LARP-Vlogs aufleben lassen können. Das hatten wir eigentlich für Tolgund geplant. Das hat leider nicht ganz so funktioniert. Von daher, wir planen ein großes Comeback, was das angeht. Und hoffen natürlich, dass jetzt bald was richtig Geiles noch um die Ecke kommt vor 2022. Ansonsten müssen wir so ein bisschen Termin Tetris spielen. Ja.
Das werden wir auf jeden Fall sehen. Wo geht ihr denn hin eigentlich? Auf welche Kunst? Schreibt es gerne mal unten rein. Habt ihr auch, seid ihr auch ein bisschen erstaunt über die neue Terminverteilung nächstes Jahr? Lasst es uns gerne mal unten diskutieren. Und ansonsten können wir nur zusammenfassen. Wir hatten endlich mal wieder Cons. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, so oder so. Und das war wirklich mal, es war wirklich mal wieder
eine
Wohltat. War wirklich geil.
Ja, und ansonsten, wir werden jetzt natürlich versuchen, unseren Content wieder ein bisschen anzukurbeln. Wir sagen das ständig, aber es ist halt immer ein bisschen schwer, das terminlich richtig hinzubekommen.
Es waren wirklich 5 Cons hintereinander fast. Also, also mit Tavernen und so kleinen Geschichten.
Genau,
also das waren wirklich... Es war wirklich sehr, sehr viel zu tun.
Ja, also wir haben die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, nicht vergessen. Aber wie dem auch sei, wenn ihr mehr von solchen Sachen hören und sehen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da, gebt uns einen Kommentar, korrigiert uns mit allen Sachen, die wir falsch gemacht haben, weil wir sind auch nur Menschen, manchmal sehr vergesslich.
Ja, oder erzählt übrigens, wenn ihr selber auf einen dieser 2 Cons war, vielleicht auch selber mal, wie ihr so das Ganze erlebt habt.
Genau. Wunderbar.
Okay.
Ja, also dann macht es auf jeden Fall gut, bleibt wie immer gesund und man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.